Hungry Minds. Eine Generation, die fordert. Mit und von Ronja Ebeling. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hungry Minds. Ich bin aus dem Dänemark-Urlaub zurück und habe ein Thema mitgebracht, das mir unter den Nägeln brennt, könnte man so sagen. Es geht um Kinderarbeit. In den letzten Wochen wurde das Thema in den Medien diskutiert. Grund dafür war eine Art Studie von Terre des Hommes. Diese Studie hat medial für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Die Grundaussage war im Prinzip, Influencerinnen etablieren eine neue Form der Kinderarbeit, indem sie ihre Kinder vor die Kamera zerren. Ich bin ganz ehrlich, das ist mir etwas zu platt. Umso schwieriger fand ich es auch, dass sehr viele Medien über diese Studie berichtet haben, ohne sie etwas genauer einzuordnen. In der heutigen Folge möchte ich deswegen mit euch darüber sprechen, wie groß das Problem wirklich ist, was andere Länder machen und wie misogyn vielleicht auch einfach die Berichterstattung ist. Wir starten direkt. Ich wünsche euch viel Spaß im Hungry Minds Talk. Okay, Leute, ich hole euch erstmal ganz vorne ab. Denn wenn wir uns mit Kinderarbeit beschäftigen, sollten wir vielleicht erstmal festhalten, welche Regeln in Deutschland gelten und wie wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir heute sind. Dazu starten wir am besten im Mittelalter. Wir machen eine kleine Zeitreise. Das Mittelalter war eine Zeit, in der der Feudalismus die gesellschaftliche und soziale Ordnung vorgab. Jeder Mensch wurde in eine bestimmte Schicht und Aufgabe hineingeboren. Veränderung und Aufstieg bildeten die Ausnahme und Kinder machten einfach das, was die Familie oder eher gesagt der Vater machte. Hatte die Familie beispielsweise Land zu bewirtschaften, hat die ganze Gruppe mitgeackert, im wahrsten Sinne des Wortes. War der Vater Schlachter bzw. Knochenhauer, wie es damals noch hieß, wurde auch der Sohn Schlachter, während die Tochter in der Kammer half. Kinder waren in der Gesellschaft lebenswichtig für die Eltern, unter anderem als Arbeitskräfte und die Sicherung des Betriebes und gleichzeitig als eine Absicherung gegen Krankheit und als Vorsorge fürs Alter. Erst wirklich viele Kinder boten eine gewisse Sicherheit. Das alles sind Kennzeichnung einer klassischen Feudalgesellschaft. Jeder war durch seine Familie an eine Arbeit gebunden und die Kinder waren in erster Linie kleine Arbeitskräfte für diese Familien. Nach allem, was man weiß, war die Kindheit damals relativ kurz. Mädchen wurden zum Teil schon vor dem 7. Lebensjahr in die Hausarbeit eingebunden und Jungs nahmen schon früh auch richtig körperliche Arbeit auf. Später, im 18. Jahrhundert, wurde die Arbeitskraft der Kinder auch vermehrt außerhalb der Familie eingesetzt. Denn das vom Staat geförderte Manufakturwesen kam ohne die Kinder gar nicht aus. In den armen Zucht- und Waisenhäusern stand die Erziehung zu Fleiß und Erwerbstätigkeit im Mittelpunkt. Dort sollten Kinder durch strenge Regeln lernen, von eigener Anstrengung und Arbeit zu leben. Das Leistungsprinzip war geboren, könnte man sagen. In der nach und nach entstehenden Industrie und im Gewerbe wurden Kinder für verschiedenste Aufgaben eingesetzt. Beim Raddrehen an Maschinen zum Beispiel, an Spinnmaschinen, beim Töpfern, Kleiderrupfen, im Bergbau als Grubenpferdeführer, als Kohleschlepper, Lorenzieher und Öffner für Wettertüren. Kinderarbeit schien notwendig, die kleinen Hände und die kleinen Körper waren praktisch, weil der Platz unter den Maschinen zu eng und die Gänge im Bergbau manchmal zu schmal waren. Für die Kinder selbst war das lebensbedrohlich. Mit der Zeit kamen vor allem zwei Gründe auf, die veranlassten, die jungen Menschen vor dieser Arbeit zu schützen. Grund Nummer eins: Die Kinder waren billige Arbeitskräfte. Den Arbeitsbewegungen, also den Vorgängern von Gewerkschaften, wenn man so will, nahm das die argumentative Schlagkraft. Sie wollten die Konkurrenz durch niedrig bezahlte Arbeitskräfte einschränken und sprachen sich deshalb gegen Kinderarbeit aus. Grund Nummer zwei war die Erfahrung, dass zu frühe und intensive Fabrikarbeit die Menschen derart zerstörte, dass sie nicht mehr als Soldaten taugten. Sowohl in England als auch in Preußen war der Anteil der jungen Menschen, die man für den Militärdienst nicht mehr gebrauchen konnte, in den industriellen Städten sehr viel höher als im ländlichen Raum. Ihr merkt also, beim Kinderarbeitsverbot ging es zunächst gar nicht um Kinderschutz. Im ersten preußischen Regelwerk zur Kinderarbeit ging es dann hauptsächlich um das Verhältnis von Erwerbsarbeit und schulischer Erziehung. Das Regelwerk bestimmte, dass niemand vor dem 9. Lebensjahr in einer Fabrik oder bei Berg-, Hütten- und Pochwerken zu einer regelmäßigen Beschäftigung angenommen werden durfte. Das Verbot wurde auf 16 Jahre ausgedehnt, wenn ein Kind keinen schulischen Nachweis vorlegen konnte, dass es lesen und schreiben konnte. Bildung stand also plötzlich im Fokus und wurde zur Voraussetzung für den Eintritt in den Arbeitsmarkt gemacht. Das alles galt aber nur für Kinderarbeit in Fabriken. Ein Kinderschutzgesetz für Heimarbeit gab es im Deutschen Reich erst 1903 und ein Verbot der Kinderarbeit in der Landwirtschaft in der Bundesrepublik erst 1960. Als die Schulpflicht durchgesetzt war und Kinder nicht mehr im großen Ausmaß in der Industrie gearbeitet haben, wichen die Fabrikanten deswegen ganz smart auf Heimarbeit aus. Heimarbeit war die erste Form von Remote Work, wenn man es so sagen will, und besonders bei Frauen beliebt. Der Mann musste damals natürlich noch zustimmen. Arbeitnehmende wählten ihren Arbeitsort dabei selbst. Der Arbeitgeber stellte das Material und die notwendigen Mittel. Diese Form der Arbeit ließ sich in Bezug auf den Einsatz von Kindern noch sehr viel schwieriger kontrollieren als die Arbeit in einer zentralisierten Fabrik. Unsere heutige Kinderarbeitsschutzverordnung stammt aus dem Jahr 1998. Diese Verordnung besagt, dass alle Personen bis zum 14. Lebensjahr als Kinder gelten. Kinder dürfen dann nur mit der Einwilligung der Eltern arbeiten. Vorausgesetzt, die Beschäftigung ist leicht und für Kinder geeignet. In solchen Fällen dürfen Kinder nicht mehr als 2 Stunden täglich eingesetzt werden. Für Bauernhöfe gibt es eine Sonderregelung. Hier dürfen Kinder bis zu 3 Stunden täglich eingesetzt werden. Das finde ich tatsächlich sehr interessant. Strikt verboten bleibt eine Arbeit zwischen 18 und 8 Uhr. Bei den 15- bis 18-Jährigen handelt es sich um Jugendliche. Sind diese schulpflichtig, dann gelten für sie arbeitsrechtlich die gleichen Regeln wie für Kinder. Wenn aber zum Beispiel ein 15-Jähriger eine Ausbildung anfängt, gilt, dass er höchstens 8 Stunden täglich und 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden dürfe. Allerdings nur montags bis Freitag, nicht am Wochenende. Soweit erstmal zur historischen und rechtlichen Einordnung. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe mit 14 angefangen zu arbeiten. Ich habe abends nach Ladenschluss in einer Fleischerei geputzt. Und ein halbes Jahr später wollte ich mehr arbeiten. Aber es gab damals nicht ausreichend Schichten in der Fleischerei. Also habe ich einen Zweitjob aufgenommen und in einem Hotel die Zimmer gemacht, in der Küche geholfen und im Service mitgearbeitet. Und ganz im Ernst, das haben in meinem Umfeld alle so gemacht. Die allermeisten hatten ab 14 einen Job neben der Schule. Und ja, wahrscheinlich haben die allermeisten auch deutlich mehr gearbeitet, als sie eigentlich durften. Aber bla bla, lasst uns jetzt endlich mal zur Sache kommen und über diesen im Intro erwähnten Bericht sprechen. Das Hilfswerk Terre des Hommes hat seinen Kinderarbeitsbericht 2024 veröffentlicht. Terre des Hommes setzt sich seit Jahrzehnten gegen die Ausbeutung von Kindern weltweit ein und leistet in vielerlei Hinsicht wertvolle Arbeit. Deswegen möchte ich deutlich sagen, dass ich nicht Terre des Hommes an sich kritisiere, sondern den Kinderarbeitsbericht bzw. das, was daraus gemacht wurde. Aber lasst uns erstmal in diesen Bericht reinschauen. Im letzten Jahr seien den zuständigen Behörden laut Bericht nur 60 Verstöße gegen das Jugendarbeitsschutzgesetz bekannt gemacht worden.
Das ist angesichts von über 14 Millionen Kindern und Jugendlichen in Deutschland eine wirklich verschwindend geringe Zahl.
Das eben war Barbara Küppers, die Autorin des Kinderarbeitsberichts. Sie geht von einer ziemlich hohen Dunkelziffer aus. Akteure wie Schulen, KinderärztInnen und Jugendämter erkennen die Risiken für Kinder nicht mehr. Die Jugendhilfe und die Gewerbeaufsichtsämter arbeiten nicht systematisch zusammen, heißt es weiter. Und bis zu diesem Punkt gehe ich auch total mit. Aber danach verliert die Argumentation des Berichts leider an Schlagkraft, was bei der Relevanz des Themas wirklich dramatisch ist. Um die hohe Dunkelziffer zu untermauern, hat das Hilfswerk nämlich eine eigene, in Anführungszeichen, Studie gemacht, die aber leider so null repräsentativ ist. Anfang 2024 wurde mit 37 arbeitenden Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 18 Jahren in NRW, Niedersachsen und Brandenburg gesprochen. Anhand dieser 37 Gespräche wurde das Fazit gezogen, dass Kinderarbeit in erster Linie in Gaststätten, landwirtschaftlichen Betrieben, auf dem Bau und in der Gebäudereinigung stattfindet.
Zum Beispiel ein 14-Jähriger, der nachts als Türsteher arbeitet. Das ist gefährliche Arbeit und Nachtarbeit. 12-Jährige, die jedes Wochenende von morgens bis abends in Rinderzuchtbetrieben arbeiten. Auch das gefährlich und die sind viel zu jung für solche Arbeit. Eine 15-Jährige, die abends in der Brauerei ihrer Eltern Alkohol ausschenkt.
Der familiäre Raum und familiengeführte Betriebe werden dabei als Tatort beschrieben. 14 der 37 befragten Kinder üben laut Bericht Tätigkeiten unter Bedingungen aus, die eindeutig, zum Teil mehrfach, gegen den Kinder- und Jugendarbeitsschutz verstoßen. Darunter zum Beispiel der Umgang mit landwirtschaftlichen Maschinen oder dem Bericht zufolge gefährlichen Werkzeugen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich, was machen wir mit diesen Zahlen? Nach Gesprächen mit 37 jungen Menschen zu sagen, dass Deutschland ein Kinderarbeitsproblem hat, halte ich irgendwie für schwierig. Und Achtung, dabei möchte ich keinesfalls sagen, dass es keine Kinderarbeit in Deutschland gibt. Die gibt es sicherlich und das sollte auch beleuchtet werden. Aber dann doch bitte mit einer validen Untersuchung und einer wasserdichten Argumentation und nicht mit 37 random Interviews. Dass so viele Medien den Bericht aufgegriffen haben, ohne die Methodik, die in keinster Weise repräsentativ ist, kritisch zu benennen, hat mich schon ein bisschen entsetzt, muss ich sagen. Was mich allerdings wirklich wütend gemacht hat, ist ein anderer Teil der Studie, der mit einer bestimmten Berichterstattung einherging. Ich lese euch mal die Headlines der Medien vor und ihr erahnt safe super schnell, was mir hier ein Dorn im Auge ist. Die Süddeutsche Zeitung titelt zum Beispiel Kinderarbeit, Goldgräber für Mami und Papi. Die FAZ fragt Familieninfluencer als eine neue Form der Kinderarbeit. Und Brigitte schreibt, so viele Kinder arbeiten für Klicks und Familie. Ihr merkt es, oder? Die Medien haben sich auf einen Aspekt der Studie gestürzt und diesen in den Fokus der Berichterstattung gesetzt. Kernaussage? Influencer-Familien nutzen ihre Kinder aus, um Geld zu scheffeln. An dieser Stelle will ich auch gar nicht behaupten, dass es keine Influencer-Familien gibt, die ihre Kinder wirklich vor die Kamera zerren. Die gibt es sicherlich und darüber muss auch kritisch gesprochen werden. Und auch die immer wieder herangezogenen Badewannen und Strandfotos sind in meinen Augen ein No-Go, keine Frage. Aber hier geht es um etwas Grundsätzliches. Denn wenn ich euch auch diesen Teil der Methodik nenne, werdet ihr wahrscheinlich lachen. Im Bericht steht, vom 1. bis zum 31. Dezember 2023 haben wir die Social-Media-Kanäle von 5 FamilieninfluencerInnen mit unterschiedlichen Reichweiten gesichtet, im Hinblick auf die Einbeziehung von Kindern und die Finanzierung durch Werbung. Es wurde dann unter anderem geschätzt, ob der Content zwischen 8 und 18 Uhr entstanden ist, wie aufwendig die Contentproduktion war und welche Produkte in dem Content beworben wurden. Welche Accounts genau beobachtet wurden, wird übrigens nicht gesagt.
Wir haben die Kanäle bewusst anonymisiert, denn es geht uns nicht darum, einzelne Familieninfluencerinnen zu kritisieren. Vielmehr zeigen wir auf, wie das gesamte Geschäft funktioniert. Die Mitwirkung von Kindern ist dabei wesentlich und es verdienen nicht nur die Eltern, sondern auch Unternehmen, die ihre Werbung platzieren, Agenturen für Influencer-Marketing, die Werbewirtschaft. Ein wirkliches Milliardengeschäft. In einem Kanal werden die Gesichter der Kinder verpixelt, in einem anderen werden die Kinder selten gezeigt. Das Verpixeln ist allerdings keine Lösung, denn Risiken für Kinder bleiben bestehen, wie etwa die Gefahr für die persönliche Sicherheit oder Entwicklungs- und Bindungsstörungen durch das ständige Filmen und das Inszenieren des Familienalltags.
Und jetzt versteht mich bitte nicht falsch. Ich finde es total toll, dass Barbara Küppers sich die Zeit genommen hat, um unsere Nachfragen zu beantworten. Und trotzdem finde ich es schwierig, dass anhand der Beobachtung von ein paar anonymisierten Accounts auf Instagram eine ganze Branche medial mal wieder gebasht wird. Das würde man bei kaum einer anderen Branche auf diese Weise machen. Oder ist es einfach Zufall, dass in vielen Medienberichten die Situation, die Barbara Küppers vorhin zum Beispiel in den landwirtschaftlichen Betrieben oder auch in der Gastronomie beschrieben hat, irgendwie nicht so krass erwähnt werden? Ich würde sogar behaupten, dass der Zeitraum der Beobachtung vom 1. bis zum 31. Dezember absichtlich gewählt wurde, weil es in dem Zeitraum der Vorweihnachtszeit natürlich besonders viel Werbekennzeichnung gibt. Ich meine, in diesem Zeitraum boomt die gesamte Marketingbranche. Am Ende frage ich mich also, geht es hier wirklich um Kinderarbeit und den Wunsch, Kinder zu schützen? Oder geht es hier eigentlich darum, Influencer, speziell Mom-Influencer, zu schämen? Im Bericht wird betont, dass Influencer-Marketing, eine überwiegend weibliche Branche, ein milliardenschwerer Markt geworden sei. Und das ist auch richtig. Ich habe vorhin über die Entwicklung von Heimarbeit gesprochen. Und ich denke, man kann durchaus sagen, dass Influencerinnen die Heimarbeit für sich perfektioniert haben. Sie arbeiten von zu Hause aus, aber eben nicht mehr für einen Arbeitgeber, sondern für sich selbst. Und ja, auch der Einsatz von Kindern ist durch diese Art der Heimarbeit wieder intransparenter geworden. Nun habe ich aber vorhin schon gesagt, dass es die ersten Aufschreie gegen Kinderarbeit gab, weil Arbeiterbewegungen durch die niedrigen Kinderlöhne ihre Argumentationsgrundlage für mehr Gehalt verloren haben. Es gab den Aufschrei, weil Geld in eine Richtung floss, die vielen Menschen nicht lieb war. Es ging nicht um Kinderschutz. Und genauso geht es bei der Berichterstattung nicht um Kinderschutz, sondern eher darum zu verhindern, dass Geld in der Wirtschaft auf eine Weise fließt, in der manche nichts davon abbekommen. Im heutigen Fall fließt das Geld zu selbstständigen Frauen im Internet. Und wir alle wissen, es ist tief in unserer Gesellschaft verankert, dass selbstständige und finanziell unabhängige Frauen gehasst werden. Das einfachste Mittel, um sie öffentlich klein zu halten? Klar, diese Frauen als Rahmenmütter darzustellen. Mom-Shaming auf die modernste Art und Weise. Der Hass auf selbstständige und finanziell unabhängige Mütter im Internet ist so groß, dass sogar große Medienmarken wie die FAZ oder auch der MDR bei der Untersuchung nicht kritischer nachfragen und wissen wollten, ja, welche Accounts habt ihr denn genau untersucht? Wie viele von denen zeigen denn die Gesichter der Kinder und wie viele beispielsweise nur die Hände, wie diese mit Produkten spielen? Anstatt diese Fragen zu stellen und Fakten einzufordern, schämt man lieber eine ganze Branche und alle Mütter im Internet, weil es eben das ist, was viele Menschen auch einfach gerne klicken und lesen. Weil viele Menschen es nicht ertragen können, dass Mütter mit moderner Heimarbeit plötzlich finanziell frei geworden sind. Boah, Leute, okay, das war mein kleiner Rant zum Thema Momshaming. Aber kommen wir mal zum eigentlichen Thema zurück. Denn wie nun bereits mehrfach erwähnt, kritisiere ich lediglich die Herangehensweise der Hilfsorganisation und die Berichterstattung mancher Medien. Aber dass Kinderarbeit generell ein Problem ist und durch die Digitalisierung ein neues Level erreicht, möchte ich auf gar keinen Fall bestreiten. Ganz im Gegenteil. Neulich habe ich durch LinkedIn gescrollt. Ja, richtig, LinkedIn und nicht Instagram. In meinem Feed habe ich die vielleicht jüngste Corporate Influencerin auf der Plattform entdeckt. Cassie ist 13 Jahre alt und laut ihrem Profil Child Executive Officer bei Bling. Meine erste Reaktion war, hä? Was ist das denn jetzt? Aber bevor wir auch hier vorschnell urteilen, ordne ich erstmal kurz ein, was Bling ist. Bling ist eine App für finanzielle Bildung. Die Kinder bekommen eine Taschengeldkarte, die eigentlich so aussieht wie eine normale Bankkarte. Mit dieser können sie bezahlen und lernen so den Umgang mit Geld. Cassie macht dafür Werbung. Auf dem Instagram-Kanal von Bling sehe ich viele gleichaltrige Kinder, die gemeinsam mit ihren Eltern für das Produkt werben und in Form von Reels erklären, wie sie die Karte im Alltag nutzen. Das finde ich so interessant, dass ich direkt Kontakt zu Bling aufnehme und Cassie für ein Interview anfragen möchte. Nimmt die 13-Jährige die Videodrehs als Arbeit wahr? Und welche Rolle hat sie als Child-CEO generell? Ich finde heraus, dass Cassie bereits seit ihrem 7. Lebensjahr als Schauspielerin vor der Kamera steht. Ich habe sie gefragt, was genau ihr Spaß daran macht.
Also es macht mir halt sehr viel Spaß, weil ich es schon seit ich 7 bin mache. Und vor allen Dingen das mit den anderen zu drehen, das ist halt auch sehr spaßig. Und es ist halt einfach toll, andere Leute kennenzulernen und jemand zu sein, der man eigentlich sonst fast nie ist, und dann kann man auch immer was Neues ausprobieren.
Ihren Titel als Child-CEO bekam Cassie, deren Nachname auf den öffentlichen Kanälen übrigens nicht kommuniziert wird, wie folgt.
Zuerst haben meine Eltern, Connor und ich, zusammen für Bling Werbung gemacht und dann haben wir halt weiter Werbung gemacht, aber dann hat halt Nils mich so gefragt, also erst meine Eltern so, ob ich vielleicht Lust hätte, so CEO zu spielen, und dann haben Mama und Papa mir halt davon erzählt und dann war ich halt sofort richtig glücklich, weil ich fand es schon von Anfang an eine tolle Idee und es ist halt witzig, dass man denkt, dass man halt CEO ist und es auch zu spielen, das macht halt sehr viel Spaß.
Cassie erwähnt hier Nils. Nils Feigenwinter ist der Gründer von Bling. Er schreibt mir, dass die Zusammenarbeit mit Cassie klaren Regeln unterliegt. Cassie darf nur mit der schriftlichen Zustimmung der Eltern arbeiten. Zusätzlich muss das Jugendamt die Beschäftigung genehmigen, um sicherzustellen, dass alles rechtlich in Ordnung ist. Genau diese rechtliche Genehmigung durch das Jugendamt wünscht sich übrigens auch Terre de Somme, wenn Influencer-Eltern zu Hause mit Kindern Content produzieren. Aktuell braucht es das in Deutschland nämlich nicht. Ich finde, man hört, dass Cassie die Zusammenarbeit mit Bling eher als Spaß begreift und nicht wirklich als Arbeit. Zusammengefasst beschreibt sie ihre Zeit bei Bling mit folgenden Worten.
Spaßig, lustig, abenteuerlich.
Bei den Drehs gibt es häufig Pizza. Cassie kann sich verkleiden und in unterschiedliche Rollen schlüpfen. Sie weiß aber auch ganz genau, dass sie damit Geld verdient. In ihrer Rolle als Child-CEO spricht sie ja auch die ganze Zeit über Geld. Ich wollte wissen, was Cassie mit dem Geld macht.
Also ich spare mehr als die Hälfte und den Rest gebe ich so für Dinge für mich aus und halt was mir Spaß macht und spare so auf Amerika oder sowas, genau.
Dass Cassie weitestgehend selbst entscheiden darf, wofür sie ihre Schauspielergagen und auch ihr Gehalt bei Bling ausgibt, ist in meinen Augen total richtig. Wenn sie eines Tages in die USA reisen will, kann sie das Geld dafür nutzen. Diese Entscheidungsfreiheit ist aber keine Selbstverständlichkeit. Und hier kommen wir zu einem Punkt, den ich im Bericht von Terre de Somme auch sehr wertvoll finde. Im Bericht wird auf Frankreich verwiesen und dass Eltern dort eine behördliche Erlaubnis für die Tätigkeit als Familieninfluencer brauchen. Ein Teil der Einnahmen muss außerdem auf ein Treuhandkonto für das Kind landen. Auf dieses Geld kann das Kind dann ab dem 16. Lebensjahr zugreifen. In Frankreich haben minderjährige Social Media Stars auch das Recht auf Vergessen. Das bedeutet, dass sie künftig die Löschung von älteren Inhalten verlangen können. Das sind Punkte, über die deutsche Behörden in meinen Augen durchaus auch einmal nachdenken sollten. dass wir über die Darstellung von Kindern im Internet auch in Zukunft immer wieder sprechen müssen und auch je nach Einzelfall kritisch unterscheiden müssen, ist in Zeiten der Digitalisierung wohl klar. Aber dann bitte, wie gesagt, mit validen Argumenten und ohne pauschales Mom- oder Elternshaming. Wir sind jetzt so langsam am Ende dieser Folge angekommen und ich hoffe, euer Gehirn rödelt noch. Ich glaube, beim Thema Kinderarbeit bzw. Darstellung von Kindern im Internet gibt es keine klassische Ja- oder Nein-Antwort. Das Wichtige ist wahrscheinlich, dass wir darüber sprechen und kritisch bleiben und es am Ende tatsächlich um den Schutz von Kindern geht. Schreibt mir auf jeden Fall super gerne mal eure Gedanken zu dieser Folge, zu diesem Thema und zu dieser Einordnung. Ich freue mich, von euch zu lesen und sage bis zum nächsten Mal. Stay hungry.